Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns ja immer im Rahmen von einer vierteiligen Serie mit einem Überthema. Das Überthema ist diesmal Vorfeldorganisationen. Natürlich meinen wir damit politische Vorfeldorganisationen, oder welche, die politisch sein sollten. Vorfeldorganisationen von Parteien also, die theoretisch die ganze Lebensspanne und alles, was im Leben von Menschen eine Rolle spielt, abdecken können. Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wozu es überhaupt Vorfeldorganisationen braucht, was die für einen Sinn, was die für einen Zweck, was die für Aufgaben haben. In dem Teil und im nächsten werden wir ein bisschen genauer auf ein paar Vorfeldorganisationen eingehen. An den Mikros für euch zu diesem Thema sind heute
Monika,
Dieter,
Fernd
und Axel. Ja, ein Thema, das mir so einfällt, wir nehmen nämlich den Podcast gerade in einer Wohnung auf. Wenn wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik keine eigenen Büroräumlichkeiten haben. Das ist natürlich gerade irgendwie im Zeitalter der Entstehung der organisierten Arbeiterinnenbewegung ein unheimlich wichtiges Thema gewesen irgendwie. Und mit der Zeit sind dann natürlich auch Organisationen entstanden, die sich um dieses Thema kümmern. Genossenschaften zum Beispiel oder auch
die Mietrechtsvereinigung. Also in Mietwohnungen. Und die österreichische Mietervereinigung hat da einige Angebote, zum Beispiel Vertretung in Mietrechtsstreitigkeiten und allgemeine Informationen über die Rechte, die ein Mieter hat, aber auch zum Beispiel die Beistellung eines Rechtsanwalts bei Kündigungen oder Mietzinsklagen, Beratung und Hilfe bei Mietzinserhöhungen. Also die hatten ein ganz gutes Angebot schon früher für unsere Mitglieder.
Total ein wichtiges Ding, denke ich mal, irgendwie, wir wissen ja, dass zum Beispiel gerade im Altbau, wo es theoretisch irgendwie ein völlig geregeltes Mietrecht gibt, irgendwie trotzdem herumtrickst wird bis zum geht nicht mehr. Allein dadurch, dass man durch befristete Mietverträge 25% Abschlag vom Zins
machen. Überall, wo Gewinninteressen dahinter stehen, wird getrickst, um die Gewinne zu mehren. Und deswegen ist es halt notwendig, hier auch Organisationen zu schaffen, um diesem Gewinnstreben entgegenzuwirken und die Rechte der Mieterinnen und Mieter, der arbeitenden Menschen zu wahren. Also eine große Errungenschaft eigentlich, die Mietervereinigung, denke ich mir, als Interessensvertretung, aber auch nicht nur das, sondern darüber hinausgehend politisch organisiert. Ja? Also wenn man sich anschaut, wer in der Mietervereinigung unter Anführungszeichen das Sagen hat, sind das gestandene Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, und das ist kein Zufall. Ja, das ist wichtig, dass das so ist, weil natürlich der Ansatz, der politische, ideologische Ansatz wesentlich ist. Also ich möchte nicht wissen, wie eine Mietrechtsberatung ausschauen würde, wenn das in bürgerlicher, konservativer Hand wäre.
Wenn das überhaupt so gäbe,
nicht? Nein, eben nicht. Das ist genau das, was ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Das würde eben anders ausschauen. Also es würde so in der Form nicht existieren.
Das ist ja da wieder ein Beweis dafür, wir als Arbeiterinnenklasse müssen uns selbst organisieren, um unsere Rechte nicht nur erkämpfen, sondern auch durchsetzen zu können und bewahren zu können. Irgendwie. Sonst wird das Kapital das immer probieren. Gut, jetzt haben wir ein Dach über den Kopf. Das ist schön, dass wir nicht mehr auf der Straße schlafen müssen als arbeitender Mensch, irgendwie, was ja früher auch weit verbreitet war, oder Bettgeherin. Jetzt haben wir idealerweise ein Dach über dem Kopf, das vielleicht sogar eine Gemeindewohnung ist, irgendwie, was noch immer das beste Modell ist, das wir kennen. Was braucht man irgendwie, damit man sich daheim wohlfühlt? Ein Bauch, der nicht leer ist.
Ja, nicht nur daheim.
Nicht nur daheim?
Nein, nicht nur daheim. Nein. Auf was du ansprichst, glaube ich, war schon die Frage, und das haben wir im ersten Teil ja so auch nicht erwähnt, sind zum Beispiel die Konsumgenossenschaften, ne, die sich gegründet haben aufgrund der Not heraus, dass man halt völlig abhängig war davon, was der Händler oder der Kaufmann sozusagen anbietet. War nicht immer das Beste, und dann gab es ja noch die Geschichte mit dem Truck-System in den großen Fabriken. Wienerberger Ziegelwerk ist auch so ein Beispiel, wo der Arbeiter, die Arbeiterin sozusagen nicht in gutem Geld gezahlt worden ist, sondern in Blechmarken. Und dann haben sie in den werkseigenen Kantinen auch noch sozusagen einkaufen können, nur dort mit den Blechmarken. Und das war meistens nicht nur sehr teuer umgerechnet, sondern auch von schlechter Qualität. Und so ist es dann dazu gekommen, dass man in dieser Zeit dann 1867, wo die ersten, wo das Vereinsgesetz gekommen ist, die ersten Konsumvereine gegründet hat, nicht? Auch offiziell dürfen hat und dann so gemeinschaftlich Waren angeschafft hat und gemeinschaftlich durch diese große Anschaffung und auch natürlich dann einen gewissen Gegenpol sozusagen zu dem üblichen Handel dann auch die dementsprechend günstig anbieten hat können, die Waren.
Wenn man größere Mengen gekauft hat oder teilweise selber Mengen produziert hat.
Weil und das wollte ich gerade ausschließen, genau. Dann kam später sogar sozusagen die Vereinigung der, also quasi der Produzierenden auf der Arbeiterseite, der produzierenden Genossenschaften auf der Arbeiterseite. Ne? Und du hast den Konsum angesprochen mit dem Karni oder Weskassen zum Beispiel. Ne?
Oder der Konsumbäckerei in Tirol, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Ort es war irgendwie.
Hammerbrotwerke, nicht?
Weil du angesprochen hast, irgendwie die Geschichte irgendwie mit dem Tracksystem, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Statistik gelesen, haut es mir jetzt bitte nicht, wenn ich es falsch im Kopf habe, aber es ist darum gegangen, wie viele Menschen tatsächlich Bargeld haben jetzt auf dieser Welt, und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat mehr wie die Hälfte der Weltbevölkerung noch nie im Leben Bargeld in der Hand gehabt hat. Es zeigt einfach, wie abhängig viele Menschen noch immer von ihren Kapitalisten sind. Ja. So, jetzt haben wir ein Papi im Bauch. Haben vielleicht auch schon die Arbeitszeit ein bisschen verkürzt. Haben vielleicht dadurch schon am Samstag frei und sind nicht so kaputt, dass wir uns das ganze Wochenende nicht mehr rühren können. Irgendwie. Das heißt, wir wollen Bewegung machen. Jetzt haben wir ja im ersten Teil und jetzt da am Anfang ein bisschen schon über das Kicken geredet oder über andere Sportarten. Das muss ja viel weiter gehen. Wir haben ja da eine große Tradition des Wiener Arbeiter-Tourenvereins, der leider vor wenigen Jahren irgendwie mit dem ASKÖ zusammengelegt wurde, wo aber übrigens auch das A ursprünglich für nicht für allgemein, sondern für Arbeiter gestanden ist.
Deswegen sagen wir noch immer der ASKÖ und viele andere schon die ASKÖ. Die ASKÖ.
Mir war halt der Watt am allerliebsten. Aber natürlich
haben wir aussprechen, Arbeiterbund für Sport und Körperkultur.
Naja, Körperkultur, vor allem nicht zu vergessen, wenn du Körperkultur sagst, muss ich an meinen Großvater denken.
Den Nockert in der
Richtig. Irgendwie mein Großvater war in der Wiener Arbeiternotistenbewegung, die übrigens wenige hundert Meter von der Wohnung, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, irgendwie ihr größtes Freiluft-Sonnenareal gehabt hat. Ja. Worauf ich aber eigentlich aussehen wollte, ist manchmal natürlich, und es war ja auch damals so, dass der Großteil der Arbeiterinnenklasse hat in Städte gewohnt, wie es einmal ein bisschen besser gegangen ist, haben die Menschen natürlich auch das Bedürfnis entwickelt, einmal in der Natur zu sein.
Ja, gab es die Naturfreunde.
Die Naturfreunde, genau.
Gibt's immer noch.
Ja, die Naturfreunde gibt es immer noch. Die Naturfreunde gibt es immer noch. Haben ihr klassisches Angebot, natürlich von Bergwanderungen, verwalten hunderte Berghütten in Österreich, machen Sicherheitskurse für Skitourengeher, bieten Sachen natürlich auch zu Preisen an, die du bei normalen Verkehrsbüros und so weiter und so fort irgendwie nicht kriegst. Was man aber gern vergisst, ist, dass die Naturfreunde in Wirklichkeit gegründet worden sind, als Teil einer proletarischen Gegenbewegung irgendwie. Das ist eines der zentralen und ersten Ziele der Naturfreunde, man möge es nicht glauben, der 8-Stunden-Tag war, dass die Leute tatsächlich eine Zeit gehabt haben, irgendwie die Natur zu genießen. Und am traditionellen Gruß der Naturfreunde, ich weiß zwar nicht, wie weit der heute außerhalb der Reihen der Naturfreunde noch bekannt ist, nämlich nicht bergfrei oder bergheil oder sonst was, sondern weltfrei, hat sich gezeigt, dass die Naturfreunde von Anfang an eigentlich eine widerständige Organisation waren. Man sieht das auch insbesondere daran, dass ganz, ganz viele Naturfreunde nach dem Februar 34 bei den revolutionären Sozialisten waren und im Widerstand gegen Austrofaschismus und gegen Faschismus aktiv waren, was damit zu tun gehabt hat, irgendwie, dass sie natürlich verboten worden sind, dass sie zwangsangeschlossen worden sind an diverse andere Organisationen. Und schon lange die einzigen waren, wo Juden und Jüdinnen noch Mitglied werden dürfen haben. Weil in allem, was sie irgendwie Deutsch genannt hat, egal ob jetzt in Österreich oder Deutschland, hat es ja Deutschen Alpenverein oder wie auch immer gegeben, irgendwie haben Juden und Jüdinnen teilweise schon ab 1924 nicht mehr Mitglied werden dürfen. Und eben die Naturfreunde waren die einzigen, die diese Möglichkeit geschaffen haben und da massiv einfach dagegen politisch angekämpft haben, indem es zum Beispiel schon ab die frühen 20er Jahre permanent zur Auseinandersetzung gekommen ist, weil zum Beispiel bei ganz vielen Berghütten vom Alpenverein plötzlich neue Symbole aufgetaucht sind, Hakenkreuzfahnen und ähnliche Dinge, aber auch politische Hetzplakate natürlich irgendwie. Ja. Und das Spannende ist, dass in der Zeit dieses Ausschlusses hat die große Bewegung begonnen, dass die Naturfreunde, die vorher quasi Deals gehabt haben mit dem Alpenverein und anderen Vereinen, dass ihre Mitglieder dort annächtigen dürfen und teilweise zu verbilligten Tarifen, wie sie das nicht mehr dürfen haben, begonnen haben, eigene Schutzhütten zu bauen, irgendwie mit einer riesengroßen Spendenkampagne, die sie Trutzabgabe genannt hat damals. Und aus der Zeit stammt vermutlich, oder zumindest sagen das die Naturfreunde, selber irgendwie auch durch die Auseinandersetzungen mit den Heimwehren, die immer wieder in die Berge unterwegs sind, stammt der berühmte Spruch, jede Naturfreundehütte ist ein Stück Klassenkampf.
Aber das zeigt ja wieder diese Diversität der Gesellschaft als solches. Ja, das heißt, dass die Bürgerlichen ihr Ding gemacht haben und uns nicht mitpartizipieren haben lassen. Ja, das heißt also, das ist ein sehr deutliches Bild. Heute werden ja oftmals das Bewusstsein dafür, was ein Alpenverein ist und was die Naturfreunde sind, ist ja oftmals ausgeblendet. Dennoch gibt es diese Differenzierung nach wie vor, weil wir auch für unterschiedliche Dinge stehen. Ja, also nicht nur aus der Tradition, aus der Historie heraus, sondern auch vom Zugang. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, das, was du gerade ausführlich einreferiert hast, auch nach außen zu tragen, um den Menschen zu zeigen, die Naturfreunde sind diejenigen, die tatsächlich auch eine kämpferische Organisation sind, dass wir uns die Natur quasi wiederholen, ja, und nicht den Bürgerlichen einfach so quasi unter der Schirmherrschaft des Kapitals überlassen. Also ich glaube, das ist schon wesentlich, dass man das auch immer wieder in den Vordergrund stellt, dass es hier durchaus auch Interessensgegensätze gibt, trotzdem beide Organisationen, die bürgerlichen als auch die proletarischen, natürlich wandern gehen. Ja? Aber Naturfreunde ist halt mehr als wandern gehen.
Die Naturfreunde waren halt in einem gewissen Sinn schlauer wie andere. Sie sind nämlich tatsächlich gewandert, nämlich ausgewandert. Mhm. Vor dem Februar 1934 haben die österreichischen Naturfreunde ihren Vereinssitz und damit auch ihre mobilen Mittel, sprich das Geld, die Hütten kannst du natürlich nicht wegtragen, irgendwie haben sie in die Schweiz verlegt, irgendwie, weswegen sie als eine der frühesten Organisationen wieder aktiv werden können haben, nach dem 45er Jahr, ohne langwierige Restitutionsstreitigkeiten oder so irgendwas. Ne?
Ich wollte noch auf eine andere wichtige Organisation eingehen, die mir auch wesentlich erscheint, vor allem im historischen Kontext, nämlich den ASB, den Arbeiter-Samariter-Bund. Eine Rettungsorganisation. Eine der Rettungsorganisationen, die wir alle kennen, weil die Rettungswagen fahren kreuz und quer durch Wien.
Und Arbeiter kommt nur im Namen vor. Ich hätte das
ganz positiv. Nicht ganz. Es gibt mehrere Organisationen. Die einen nennen sich tatsächlich Samariterbund und die anderen nennen sich, die Föhrisdorf-Donaustadt nennen sich nach wie vor Arbeiter-Samariterbund. Aber sei es drum. Ja, stimmt. Man nimmt es noch als Arbeiter-Samariterbund wahr. Und der wesentliche Punkt ist aber, warum gibt es den ASB, warum gibt es den Arbeiter-Samariter-Bund? Und das hat eine Ursache im 15. Juli 1927. Also die Geschichtsbewanderten wissen, das war der Justizpalastbrand, wo die Polizei auf die Demonstrierenden vor dem Justizpalast geschossen hat und 86 Tote zurückgeblieben sind, aber natürlich hunderte Verletzte. Und die Rettungsorganisationen der Stadt Wien, die großteils in privater Hand waren, also bürgerlich besetzt, haben sich geweigert, die verletzten Arbeiter zu behandeln. Und das war wieder so ein klassisches Beispiel, wo dann die Arbeiterschaft gesagt hat, okay, wenn uns nicht geholfen wird, wenn die Bürgerlichen uns sogar das Recht auf Gesundheit verweigern, ja, auf Behandlung verweigern, dann müssen wir uns eine eigene Organisation schaffen. Und das war die Geburtsstunde des Arbeiter-Samariter-Bundes. Das heißt, den Arbeiter-Samariter-Bund gibt es aus den Ereignissen des Justizpalastbrandes 1927. Deswegen hat er auch erst vor kurzem Ah, noch nicht vor kurzem. 1907. Ja, stimmt schon. Ich habe mich jetzt in den Jahreszeiten
Ich möchte nur ergänzen, weil ich weiß, dass in der Öffentlichkeit der ASB, Arbeiter-Samariter-Bund, im Wesentlichen als Rettungsorganisation wahrgenommen wird. Mhm. Tatsächlich hat sich da die Realität in den letzten Jahren auch verändert. Der größere Teil der Angestellten, also ich rede jetzt nicht von den freiwilligen Sanis, der größere Teil der Angestellten arbeitet nicht mehr im Rettungsdienst, sondern zum Beispiel im Bereich der Wohnungslosenhilfe oder der Flüchtlingshilfe oder der Migrationsberatung mittlerweile.
Irgendwie. Auch das, ja.
Also auch der ASB hat sich massiv ausgeweitet und da haben wir zum Beispiel einen schönen Übergang zur Volkshilfe. Ja. Ich hätte wahrscheinlich persönlich Arbeiterhilfe genannt irgendwie, aber gut, der Name ist erst 1945 entstanden, weil ja bis zum 34er, bis zum Verbot, hat sie anders geheißen, die heutige Volkshilfe, und war auch weitaus politischer und übrigens auch aufs Tiefste irgendwie verbunden, zum Beispiel mit dem Schutzbund, und ganz viel Volkshilfe Leute waren auch verbunden mit den Kinderfreunden oder haben zum Beispiel auch, oder waren dann in der Zwischenkriegszeit nicht in der SDAPÖ oder den Überresten, die es noch davon gegeben hat, irgendwo im Ausland, sondern bei den revolutionären Sozialisten irgendwie, weil sie die Niederlage des Februar 34 auch auf Fehler der damaligen Parteiführung zurückgeführt haben. Eine haben wir noch, oder? Was machen wir noch? Was machen wir noch für eine schöne Organisation heute irgendwie? Jetzt sind wir eher bei die ein bisschen weniger politischen hier. Den ABÖ haben wir schon gehabt.
Ich bringe die Krankenkasse die letzten paar Minuten.
Das ist keine Vorführorganisation.
Naja.
Okay, Widerspruch, super.
Na, wenn man es genau betrachtet, der erste Arbeiterbildungsverein 1867 in Gumpendorf entstanden. Dort ein Jahr später, also 1868, die erste Arbeiterunterstützungskasse ins Leben rufen. Und das ist sozusagen der Grundstein. Deswegen haben wir ja quasi, wie uns Schwarz-Blau ummontiert hat, 2019 haben wir sozusagen 150 Jahre, kurz zuvor 150 Jahre Wiener Gebietskrankenkasse begangen. Ja. Weil also quasi die Gründung des ersten Arbeiterbildungsvereines nach einer Unterstützungskasse quasi der Startpunkt der sozialen Bewegung, der großen sozialen Absicherungsbewegung für die Arbeiterinnen und Arbeiter ist. Ja, also kann man das durchaus auch als weiterführende Vorfeldbewegung sehen. Zumal, das muss ich auch sagen, eine Absicherung bei Krankheit, Unfall und auch im Alter sozusagen wesentlich dazu beiträgt, dass sich der Mensch, wurscht in welchem Alter, frei entfalten kann. Unabhängig davon, dass er Angst haben muss, in Not zu geraten, wenn er krank ist, wenn er alt wird oder wenn er halt einen Arbeitsunfall hat. Also so gesehen, im weitesten Sinne ist es auch zu verstehen.
Im weitesten Sinne, dass uns halt schon ganz lang vor Schwarz-Blau die eigenständige demokratische Kontrolle drüber genommen. Und das Arbeiterbildungsverein Gumpendorf,
ja.
Wer war der berühmteste Mensch, der dort jemals referiert hat?
Das wirst du mir gleich sagen.
Nein, das warst du doch sicher.
Sag was.
Karl Marx. Der einzige Wien-Besuch im Leben des Herrn Karl Marx hat in diesem Arbeiterbildungsverein stattgefunden.
1848. Gut, und noch was muss ich sagen zum Abschluss, sozusagen die Selbstverwaltung, Pflichtversicherung und Selbstverwaltung geht sozusagen hauptsächlich auf den Arbeiterbildungsverein und seine Gründung der Kranken- und Unterstützungskasse zurück.
Ja. Ganz ein wichtiger Punkt, deswegen sind wir zum Beispiel, also zumindest wir da alle am Tisch und in der Theorie auch die SPÖ auf jeden Fall, deswegen sind wir ja im Gegensatz zu dem, was es in einigen anderen Ländern gibt, weiterhin für eine Pflichtversicherung statt einer Versicherungspflicht, wo dann wieder das Risiko in letzter Konsequenz individualisiert wird.
Ja, liebe Hörer und Hörerinnen,
der Dieter
will mir immer
das Schlusswort.
Ja, nein, ich nehme dir nicht das Schlusswort, ich mache es vor deinem Schlusswort. Ich glaube trotzdem, wenn wir über verschiedene Vorfeldunternehmensorganisationen sprechen, dann sollte man zumindest auch diese Breite noch darstellen, wie viel von denen es eigentlich gibt. Ja? Also wir haben jetzt da einige wenige im Detail besprochen, aber wir haben noch gar nicht geredet zum Beispiel über den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, über FSG, über die Arbeiterfischer, über die SJ, über die Arbeiterchöre, über Akkus, über BSA und. Ja, alles. Ja. Es ist eine unheimliche Breite da.
Es ist unheimlich breit und wird noch breiter beim nächsten Mal, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir hoffen, unser Podcast hat euch gefallen. Verbreitet es weiter. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher, auf unserer Website, auf widerstand.at, auf unsere Social Media. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare schicken an kontakte.widerstand.at oder hinterlassen auf unserer Website, da freuen wir uns immer besonders. Gerade die Vorfeldorganisationen, die in diesem Teil irgendwie vorkommen sind, wo es um Wohnen, Gesundheit, Soziales, Rettung, Essen, Natur, Sport, Leben, Kultur und so weiter gegangen ist, zeigen einfach, wie wichtig es ist, dass wir einfach unsere eigenen Lebensbedingungen kontrollieren und letztlich auch demokratisch selbst verwalten, wovon wir halt weit, weit weg sind irgendwie. Und deswegen werden wir uns im nächsten Teil ein bisschen mit den noch politischeren Vorfeldorganisationen beschäftigen und verbleiben bis dahin mit einem herzlichen Auf Widerstand!
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.